Also alle, mit denen ich spreche, die irgendwie erfolgreich sind und damit jetzt wirklich ihr Geld verdienen, haben in der Regel wirklich über Jahre meistens eine Community aufgebaut und das komplett ohne Geld im Hinterkopf, noch gar nicht so als Ansporn gehabt. Und dann kam das Geld, ne? Und dann kamen die Aufträge und dann kam das tolle Leben mit den Luxushotels.
Startup-Schule.
Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wirklich ein sehr besonderer Gast. Warum? Weil ich noch nie eine Influencerin im Podcast hatte. Doch mein Gast heute ist natürlich auch ein besonderer Gast, weil sie etwas zu erzählen hat. Und nicht nur im Internet, sondern jetzt eben auch in einem Podcast hier bei mir. Und ich habe sie kennengelernt über eine Freundin, habe mir dann selber ihre Stories angeguckt und dachte mir, wow, coole Frau, sehr authentisch, müssen wir kennenlernen. Und vor allen Dingen hier im Startup-Schule-Podcast geht es ja auch eben viel darum, wie baue ich selber etwas auf. Und ihr Business hat sich ganz alleine aufgebaut. Und ich begrüße hier Luisa Lyon, ist das richtig ausgesprochen?
Jetzt ja, richtig. Dankeschön.
Genau. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke, Luisa.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Wenn du magst, kannst du ja erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Uns interessiert natürlich immer sehr, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Wie hast du diese Reichweite aufgebaut und wie machst du das? Wie ist so dein Werdegang sozusagen?
Ja, also Lisa Lyon, ich bin 30. Ich habe vor 10 Jahren oder jetzt vor über 10 Jahren schon einen Blog angefangen. Und war damals habe ein Praktikum gemacht und wollte eigentlich in den Redaktionsbereich und habe das eigentlich... Damals gab es noch nicht wirklich viele Blogger und da gab es den Begriff Influencer auch noch gar nicht. Also diese ganze Berufsgruppe war noch gar kein Ziel von mir und auch niemals die Absicht, damit jemals Geld zu verdienen. Und ich habe das eigentlich nur gestartet, damit ich dann was vorweisen kann, wenn ich mich irgendwann bewerbe bei einer Firma. Und so ein bisschen schreiben, übe und Bilder mache und so weiter. Habe am Anfang auch echt noch so mit einer ganz alten Handykamera in Spiegelbilder. Ich weiß nicht, ob sich da Leute noch dran erinnern, was man früher alles so gemacht hat. Und dann hat sich das langsam entwickelt. Am Anfang hatte ich auch ganz, ganz wenig Follower und halt nur auf dem Blog. Und dann kam Facebook dazu und dann kam YouTube dazu. Und dann kam natürlich irgendwann Instagram. Und mittlerweile ist Instagram tatsächlich meine Hauptplattform. Also auch Lisa Lyon auf Instagram. Und da verdiene ich auch das meiste Geld quasi mit. Aber das hat sich wirklich erst langsam entwickelt. Ich habe jetzt mittlerweile irgendwie über 300.000 Follower auf Instagram, auch auf Facebook 100.000, aber die nutze ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also mittlerweile ist ja eigentlich alles hauptsächlich auf Instagram. Jetzt gibt es ja wieder TikTok, jetzt kommen ja auch immer wieder neue Plattformen dazu. Ja.
Machst du TikTok auch tatsächlich?
Ja, ich habe jetzt mal angefangen quasi in der Corona-Zeit, wo ja viele gestartet haben. Aber ich finde es super cool, Sachen anzuschauen. Mein kleiner Bruder macht das auch mega gut. Der hat gerade ein Video mit 2 Millionen Views irgendwie. Weiß ich nicht, ist viral gegangen. Also was ich cool finde bei TikTok ist, dass man wirklich noch viral gehen kann, ne? Und dass man viel schneller wachsen kann durch natürliches Wachstum. Das war Instagram mittlerweile echt ein bisschen schwierig geworden.
Ja,
aber ich bin nur so semi. Also ich habe ein paar Sachen hochgeladen, aber ich fühle mich da manchmal ein bisschen zu alt
für. Ja, same here.
Ja, mein ist das eigentlich viele machen, die älter sind, ne? Oder sagen, es ist auch gar nicht so schlimm, aber... Ich finde das cool, wenn mein Bruder das macht und ich schaue dem das gerne zu und überlasse ihm das.
Ja, cool, dass du es sagst. Ja, mein Assistent ist ja 16, ja, und er ist voll drin und er sagte immer, ich muss es unbedingt machen. Und wir haben jetzt auch so ein bisschen mal ausprobiert, aber ich weiß auch nicht, ich fühle mich manchmal auch so, ich bin ja auch in deinem Alter, ich fühle mich manchmal auch ein bisschen alt dafür, aber gut. Naja, Luisa, es soll um dich weitergehen. Erzähl mal kurz, du hast ja gesagt, du machst das jetzt schon 10 Jahre so rund und wann hast du gemerkt, boah krass, das könnte echt eine richtige Brand werden, weil mittlerweile ist es ja mehr, ne? Du hast auch Schmuck, also ich habe mir deine Seite angeguckt, ich war so, wow, wie cool, was da alles dranhängt, deine Planner, ne? Also das ist ja nicht nur, dass du Geld über Instagram verdienst, sondern tatsächlich noch deine eigene Brand aufgebaut hast. Wann war das? Ist das schnell passiert oder war das auch so irgendwann, wo du gemerkt hast, okay, die Leute, die wollen was von dir sozusagen?
Ja, das hat sich wirklich ganz langsam entwickelt. Also am Anfang gab es ja auch noch gar keine Firmen, die irgendwie sowas gemacht haben, ne? Wie Online-Marketing in dem Bereich. Da gab es halt so Affiliate-Plattformen, aber das waren dann auch eher so klassische Sachen oder Amazon mit Affiliate-Links. Und dann kam irgendwann mal so Rewards da dazu, worüber, ne? Das ist so eine Plattform gerade für im Modebereich, da kann man dann seine Outfits verlinken und dann so ein bisschen Geld verdienen, wenn jemand das Outfit quasi nachkauft. Da habe ich dann gemerkt, so krass, die Leute kaufen das irgendwie nach, die finden das hier interessant, was ich poste und was ich so trage. Oder auch Beauty-Produkte oder auch Möbel zum Beispiel. Aber so richtig habe ich gemerkt, dass es wirklich was Ernsteres sein könnte oder auch vielleicht sogar in einen Beruf wechseln könnte. Während ich studiert habe, hatte ich immer einen Nebenjob. Und ich habe meistens in einer PR-Agentur gearbeitet. Und dann hatte ich einen Sommer, ich glaube, das war so 2013. Ja, da habe ich zwei Nebenjobs gehabt. Einmal bei einer PR-Agentur und dann noch einen bei der Uni direkt für so ein Startup-Programm, weil ich das auch sehr, sehr spannend fand. Und das war aber total der Bürojob und der hat mir dann irgendwie nicht so Spaß gemacht und dachte ich so, Und dann fing das halt so an, dass ich langsam die ersten Kooperationen, auch bezahlten Kooperationen beim Blog damals bekommen habe. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich kann ich mit der gleichen Arbeitszeit, die ich dann in meinen Blog, in meine eigenen Projekte stecke, fast genauso viel Geld verdienen wie mit den Nebenjobs. Und habe ich den ersten gekündigt und dann habe ich gemerkt, so hey, es geht immer besser, es kommt immer mehr rein. Und dann habe ich tatsächlich auch den zweiten gekündigt und dann hatte ich halt sozusagen nur noch meinen Blog als Nebenjob. Und ich habe 2013 war das auch, das hing wahrscheinlich auch sicherlich zusammen, bei Shopping Queen mitgemacht. Ich habe damals auch in München, also ich wohne jetzt wieder in Hamburg, aber ich habe damals in München gewohnt und auch studiert. Und ja, Shopping Queen hat mir extrem geholfen. Also ich glaube, ich war so die erste Bloggerin, die da quasi mitgemacht hat. Ja. Und die haben mich da auch wirklich gut promotet. Das war einfach eine Riesenwerbung. Ne? Also Primetime, 15 bis 16 Uhr, glaube ich, montags bis Freitag eine ganze Woche im Fernsehen. Damals haben auch echt noch viele Leute TV geschaut und da habe ich wirklich unglaublich viele neue Follower gewonnen. Und damals habe ich auch gerade so mit Instagram angefangen. Also ich glaube, auf Instagram hatte ich da so 3.000 Follower, dann hatte ich halt nach der Sendung 5.000. Okay. Aber auf Facebook bin ich sehr gewachsen und dann sind oft Leute, die vielleicht damals auch gar kein Instagram hatten, ein Jahr später auf mich gekommen. Ach, ich kenne die doch von Shopping Queen oder so. Ne? Also ich habe selbst heute wirklich noch Leute, die mich auch ansprechen auf der Straße oder wenn ich mit irgendjemandem rede, so seit wann folgst du mir, sagen so unglaublich viele Leute, dass sie mich über Shopping Queen damals kennengelernt haben.
Das ist ja wirklich eine Kunst, finde ich, wenn du irgendwie rausgehst mit etwas, dass die Leute dir auch langfristig folgen. Ne? Hol uns mal ab, Lisa, wie ist das denn so als, also du wirkst halt ultra entspannt, ne? Ich glaube, du bist auch ein entspannter.
Ich bin, glaube ich, nicht mehr geschminkt, wenn du gerade
aus. Aber du wirkst krass entspannt. Ich finde auch absolut authentisch und ich meine, es gibt ja auch anderes, ne? Darüber wollen wir jetzt gar nicht so sprechen, aber wie sieht denn so dein Tag aus? Wir hatten ja gerade noch gequatscht, ob wir uns nicht persönlich treffen, weil ich ja auch in Hamburg mittlerweile bin. Ja. Aber so, du hast gesagt, ja, dann gucken wir mal und machen wir hier ganz entspannt. Und ich bin halt auch so. Und deswegen habe ich so gedacht, frag sie doch mal, wie so ihr Tag aussieht. Sieht der immer anders aus oder immer gleich?
Nee, immer anders tatsächlich. Also das kann man überhaupt gar nicht so planen. Und normalerweise bin ich natürlich auch viel unterwegs und auch viel am Reisen. Jetzt wäre ich eigentlich gerade auf Ibiza gewesen, aber für einen Job, für so ein Foto oder für ein Videoshooting, für eine Marke. Aber das ist natürlich jetzt alles abgesagt. Aber wir haben jetzt langsam wieder angefangen. Ich habe auch eine Agentur gegründet. Also das kam dann nach und nach, kamen verschiedene Unternehmen halt dazu, wie zum Beispiel, genau, was du ja schon sagst, meine Schmuckmarke, mein eigenes Label, aber auch andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel Blogger-Workshop dann gegründet vor, ich glaube, auch 3-4 Jahren. Da haben wir anderen Leuten oder bringen wir anderen Leuten bei, in Online-Kursen, aber auch in Workshops, wie man eben Influencer wird oder worauf man achten muss oder auch als Firma, wie man wachsen kann natürlich und wie man Content erstellen kann und worauf man achten muss. Und dann vor 2 Jahren haben wir Preach Media gegründet, eine auch Influencer-Marketing-Agentur am Anfang. Mittlerweile machen wir auch sehr viel im Musikbereich. Und zum Beispiel heute Morgen war ich glaube 4-5 Stunden waren wir heute in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich aus Hamburg zuschauen überrascht jetzt. Das ist zum Beispiel ein Kunde von uns. Und haben dort mit unserem Team, wir betreuen den Instagram-Kanal vom Rallstedt-Center und wir machen quasi die ganze Content-Creation. Das heißt, wir machen die Bilder, die Videos und haben da heute ein Video im Rallstedt-Center gedreht, weil die natürlich auch alles wegen Corona anpassen mussten. Und da war ich heute den ganzen Tag unterwegs. Dann war ich eben noch kurz bei unserem neuen Büro und habe noch ein paar E-Mails gemacht und jetzt bin ich zu Hause. Und ja, deswegen sieht immer anders aus. Ne? Manchmal gibt es irgendwie Termine, wo man hin muss. Und demnach strukturiert sich dann der Tag. Oft fange ich natürlich morgens an, dass ich direkt irgendwie aufs Handy schaue oder E-Mails abarbeite, gucke, was so ansteht. Auf der einen Seite natürlich nicht für unsere Firmen, aber auf der anderen Seite auch für mich und meine eigenen Projekte. Ich habe da eine Managerin, die mir hilft quasi bei meinen eigenen Sachen, wenn es um Visa Lyon geht. Dann spreche ich mit ihr auch eigentlich immer, zumindest am Anfang der Woche, aber meistens auch täglich, was so ansteht, welche Projekte, welche Stories ich vielleicht machen muss oder welche Instagram-Bilder oder welcher Content ansteht, welche Kooperationen anstehen, wann ich das wie gut einbringen kann. Und deswegen ist jede Woche oder eigentlich jeder Tag komplett anders.
Und wie schaffst du es da so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, wir Menschen sind ja schon, wir brauchen ja schon unsere Routinen und auch, dass du eben genug Zeit für dich weiterhin hast. Wie schaffst du das? Hast du da ein ganz gewissen Plan. Weil ich habe gesehen, Mittwochs ist ja Jogging-Tag, richtig?
Ja, seit neuestem. Das ist echt ganz cool. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen erst in der Corona-Zeit entwickelt, dass irgendwie mal Mittwochs Jogging-Tag war. Mhm. Ja, das ist jetzt echt unser fester Jogging-Tag. Das ist ganz cool. Mittlerweile mit meinem Papa und mit meinen, je nachdem, manchmal ein bis zwei Brüdern. Wobei ich meistens alleine laufe, weil die alle viel zu schnell sind und ich dann immer mich ärgere, dass ich schon wieder um die Alster alleine laufen muss und es eigentlich hasse.
Lesen wir das denn hier?
Ja, eigentlich auch so dumm, weil man könnte so gut Podcasts hören, ne, wenn man da die, das ist ja auch eine Weile, die man da rumläuft. Ja, ja das ist... ja, gerade...
Alles gut. Ist hier viel los. Ich finde das ja sehr sympathisch, muss ich sagen, weil ich bin normalerweise diejenige, die immer in den Lives und so einfach aufkommt, wenn der Postbote kommt oder so und dann immer der Cutter kriegt immer die Krise.
Oh nein, es tut mir leid. Ja, für Sound jetzt gar nicht gut.
Überhaupt nicht.
Ja, Leo ist leider manchmal ein bisschen lauter, wenn es klingelt oder jemand reinkommt. Nee, ich habe tatsächlich wenig Routine im Sinne von, dass ich immer gleiche Sachen habe, aber ich versuche... ich hatte jetzt eine Knieverletzung, aber davor versuche ich eigentlich mal jeden oder jeden zweiten Tag so ein Homeworkout zu machen oder wenn das Wetter gut ist, natürlich auch wieder draußen und das auch meistens eher morgens, dass man das direkt hinter sich hat. Ja. Dann eher so quasi mache ich meistens E-Mails oder am Laptop Sachen, am Handy und dann je nachdem, wenn ich Termine habe, bin ich draußen unterwegs. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mit so Sachen anfange, gerade außerhalb, ne, dann dauert es doch meistens länger als geplant und dann fallen halt oft so langweilige Themen wie E-Mails und Post und Steuern ein bisschen hinten ran.
Ja.
Und da gucke ich eher, dass ich da immer so einen festen Tag, also ich mache meistens montags, in mir immer so eine Wochenstruktur, dass ich so eine To-Do-Liste habe und dann wirklich gucke, okay, was steht an pro Tag, welche wichtigen Dinge oder welche Rechnung muss ich stellen oder welcher Papierkram steht quasi an und welche Projekte, also eher kreativen Projekte stehen an, wo müssen irgendwelche Bilder oder Videos produziert werden. Das hört sich immer so wow an, aber es ist manchmal ist es geil, so aufregend. Und dann gucke ich halt so ein bisschen, dass ich das so strukturiert bekomme.
Ja,
cool. Aber ich habe nicht so viele Rituale oder versuche mir das manchmal auch selber noch so ein bisschen anzugewöhnen, aber ist nicht immer ganz so leicht.
Ja, ich glaube auch bei dem Arbeitspensum, was du so hast. Ne? Ich meine, wenn immer was ansteht, ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach. Nee, ich frage mich nur, weil wirklich, du wirkst total gelassen und finde ich super. Erzähl mal, Luisa, wie sieht's aus? Du bist ja schon Unternehmerin durch und durch. Ja, du bist ja nicht, also was ist, würdest du sogar sagen, der Influencer-Job, der erfordert das auch, unternehmerisch zu sein? Weil hier hören ja viele zu, die jetzt selber vielleicht ein eigenes Startup gründen wollen. In die Selbstständigkeit gehen wir nicht unbedingt Influencer werden möchten, aber eben auch so ja sagen, wir möchten ein eigenes Ding auf die Straße bringen. Und das ist bei dir ja auch so. Würdest du sagen, das war immer schon da bei dir oder hat sich das entwickelt? Und was würdest du vielleicht Menschen auf den Weg mitgeben, die das jetzt auch gerade so vor sich haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man ist entweder eher Unternehmertyp oder eher jemand, der gerne auch diese Sicherheit hat, woanders zu arbeiten und vielleicht auch eben nicht das Ganze drumherum strukturieren zu müssen, weil ich glaube, was alle Unternehmer kennen oder Startups, es ist immer mehr, als man denkt und es kommen immer noch neue Aufgaben dazu. Also man sollte jemand sein, der auch irgendwie sehr flexibel ist oder jemand, der nicht sofort eingeschüchtert ist, wenn man etwas nicht so läuft, wie man es möchte. Ich glaube, was man wirklich sehr lernt, was ich immer gelernt habe über die letzten Jahre, ist immer einen Plan B, C, D, wahrscheinlich bis Z zu haben. Ne? Also das finde ich immer ganz interessant. Das finde ich so mit der größte Unterschied zwischen Leuten, die vielleicht unternehmerisch aktiv sind, zu Leuten, die vielleicht einen festen Bürojob oder einen anderen Job haben, wo jemand anders die Entscheidung größtenteils fällt, dass die meisten, die ich kenne, die selbstständig sind oder ihr eigenes Unternehmen aufbauen, dass die sehr darauf gefasst sind einfach, ne, dass es Änderungen gibt, auch jetzt in der Corona-Zeit. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass die, die selbstständig sind, da vielleicht teilweise ein bisschen besser darauf vorbereitet waren, ne, weil man das gewöhnt ist, dass es eben nicht immer nach Plan läuft und dass man auch mal weiß, dass es nicht immer gute Phasen gibt, gibt auch mal schlechte Phasen und dann kommt es wieder und man hat meistens vielleicht auch einfach noch so ein paar mehr Ideen, wie man nochmal neue Kunden zum Beispiel bekommen kann. Ja, aber man lernt auch ganz, ganz viel auf dem Weg. Also ich glaube, am Anfang sieht das immer alles total, weiß ich nicht, beängstigend aus oder auch gerade so Steuerthemen, ne? Und so Papierzeug finde ich halt gerade in Deutschland, also mein Partner ist Australier und als er hierher gekommen ist für mich und dann auch wir die Firma gegründet haben, die OG beim Anwalt waren und dann mit dem Gesellschaftsvertrag und dann die ganzen Zahlungen, die man machen muss und die Briefe, die man bekommt und er so, oh mein Gott, in Australien kann man irgendwie das online anmelden, so, ne? Ja. Und dann ist gut. Und ich glaube, das ist manchmal, dass er das so ein bisschen einschüchtert und man da vielleicht einfach noch nicht mehr so Bock drauf hat. gehört leider dazu, aber was ich auch gelernt habe, dass man oft dann auch Leute findet, die einfach gewisse Dinge richtig gut können und die kann man dann auch vielleicht so ein bisschen, ne, abgeben und dann konzentriert man sich selber auf die Dinge, die man besser kann.
Ja, sehr cool. Also du sagst, dass, also es gibt ja so eine Diskussion, das Unternehmergehen, hast du in den Gehen oder nicht, ne? War bei dir in der Familie irgendjemand selbstständig?
Also meine Mama ist Psychotherapeutin, das heißt, sie ist an sich selbstständig, aber jetzt vielleicht nicht so wie ich in dem Sinne. Mein Papa ist Lehrer, also Schulleiter, gar nicht selbstständig in dem Sinne. Der hat seit 40 Jahren den gleichen Job. Eher wenig. Wir haben eher ganz viele, bei uns ganz viele Ärzte und Psychologen irgendwie in der Familie. Aber was meine Mama, das habe ich irgendwie auch später dann erst, ich habe mich auch mal gefragt, woher kommt das bei mir? Auch dieser Drive, dass ich das irgendwie machen möchte, immer was Eigenes. Und ich wollte, auch in meinen Praktika habe ich schon immer gemerkt, so, nee, ich möchte mein eigener Chef sein. Und mir fällt das schwer, Leuten so zuzuhören und dann deren Sachen zu machen, weil ich da gar nicht dran glaube, hundertprozentig. Meine Mama hat aber früher, anscheinend, als sie selber noch jünger war, ganz viel so Pullover gestrickt und die auf dem Markt verkauft. Mhm. Und sie hat auch mal eine Zeit lang, als ich Kind war, das erinnere ich noch, da hat sie so Puppen aus Amerika bestellt, so verschiedene Puppen von Hunden und Hexen und keine Ahnung was, da konnte man mit der Hand so rein und dann so sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Sprechpuppen. Ja, ja. Die hat sie quasi nach Deutschland importiert und dann hier in Deutschland weiterverkauft. Also theoretisch habe ich das, glaube ich, tatsächlich von meiner Mama.
Okay. Also doch ein bisschen das Unternehmertum in die Wiege gelegt bekommen.
Ja, vielleicht tatsächlich. Und ich glaube aber auch, ich bin ja ein riesen Sternzeichen-Fan, das hat jetzt nichts mit deinem Podcast hier zu tun, da geht es ja in meinem Podcast drum. Aber ich glaube, es ist auch gewisse Sternzeichen, die vielleicht eher affin sind, sich selbstständig zu machen oder da.
Also du bist tatsächlich Löwin wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Was bist du? Ich bin Schütze.
Ah, also ja.
Ja. Ja, cool, sehr schön. Du hast ja selber auch einen Podcast, komme ich auf jeden Fall gleich noch zu. Was würdest du denn sagen? Also ich gebe zum Beispiel selber auch Workshops in Schulen zum Thema Instagram, ne, so ein bisschen den Kindern mal aufzuzeigen, was steht denn, ne, was bedeutet das eigentlich? Würdest du sagen, der Job einer Influencerin ist wirklich hart, weil das hört man ja immer wieder, ja? Und muss man dafür gemacht sein? Also so ein bisschen ähnlich wie bei einer Unternehmerin, ne? Dieses, es gibt Höhen und Tiefen. Würdest du sagen, das ist anstrengend oft? Und wie, also die Kinder stellen sich das zum Beispiel immer total einfach vor. Und wenn ich Coaching-Klienten habe, dann sage ich denen auch immer, werdet aktiv auf Social Media. Dann sagen die immer, das ist so anstrengend und so. Und ich persönlich finde, das macht Spaß. Jetzt bist du aber ja nochmal ein Level weiter, was Social Media-Sichtbarkeit angeht, ne? Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich sage, okay, ich gehe den Weg in die Sichtbarkeit?
Ja, es ist definitiv ganz schön viel Arbeit. Es gibt immer natürlich die Leute, die sagen, ihr werdet hier bezahlt. Und natürlich verdient man auch ab einem gewissen Level sehr gut. Mhm. Aber was viele auch vergessen, ich habe mir zum Beispiel 3-4 Jahre komplett umsonst etwas aufgebaut. Ich habe ganz viel Zeit, vor allem Zeit, aber auch Geld in meinen Blog damals investiert, in Kontakte investiert, dass ich mir ein Netzwerk aufbaue. Habe jedes Wochenende 8 Stunden, also wirklich 8 Stunden immer am Samstag damit verbracht, Kommentare zu schreiben, individuelle auf anderen Blogs damals noch, was jetzt vielleicht heutzutage viel auf Instagram stattfindet. Und ich habe da so viel Zeit und Geld investiert. Aber vor allem auch Arbeitskraft wirklich, dieses so sich aufzubauen. Und das vergessen viele. Also alle, mit denen ich spreche, die irgendwie erfolgreich sind und damit jetzt wirklich ihr Geld verdienen, haben in der Regel wirklich über Jahre meistens eine Community aufgebaut und das komplett ohne Geld im Hinterkopf, noch gar nicht so als Ansporn gehabt. Und dann kam das Geld, ne? Und dann kamen die Aufträge und dann kam das tolle Leben mit den Luxushotels und mit den Einladungen oder mit Paketen nach Hause, die man geschenkt bekommt, die ja auch teilweise eigentlich gar nicht geschenkt sind, wo auch immer eine Gegenleistung erwartet wird. Aber klar, es ist kann ein wunderbar tolles Leben sein, aber was viele vergessen, ist, dass da oft ganz viel Arbeit vorweg steckt, die man so vielleicht auch gar nicht mehr sieht. Ja. So zum täglichen Sachen und was auch noch dazu kommt, man muss auf jeden Fall der Typ dafür sein, weil ganz am Anfang hat es mich auch extrem verletzt, wenn Leute irgendwas Negatives zum Beispiel geschrieben haben, ne? Und darüber muss man sich schon bewusst sein. Also viele sagen ja auch immer so, ja, du musst damit klarkommen, du stehst in der Öffentlichkeit und nehmen das so ein bisschen als Ausrede, da jetzt irgendwie offen Leute fertig zu machen oder ihre Meinung, die ja teilweise dann auch wirklich sehr unter die Gürtellinie geht, zu äußern. Dann ist man so, ja, du musst das aber abkönnen. Ne? Du hast ja dich entschieden, da in der Öffentlichkeit zu sein. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke immer so, ich finde, man kann total gerne Kritik äußern, konstruktive, aber überlegt immer so, ne, was ihr Leuten auch wirklich selber sagen würdet, weil diese Menschen würden einem das niemals auf der Straße ins Gesicht sagen, niemals, Aber in der Anonymität des Internets trauen sich da einige mehr. Und das sollte einem bewusst sein. Ne? Also ich kenne viele, die so, oh, ich fange jetzt an und mache Instagram. Und dann fangen die an und machen ihre ersten Stories. Und dann sagt irgendjemand, oh mein Gott, hast du gesehen, wie hat er das und das gemacht? Und dann kriegen die das mit und dann sind die total eingeschüchtert und sagen so, oh nö, ist doch nichts für mich. Also ich sage auch immer allen bei den Coaching, ne, wie du anfangen, einfach mal machen, auch so Stories machen, dass man mal so Feedback bekommt und guckt, okay, wie reagieren Leute eigentlich darauf? Schränkt mich das ein oder motiviert mich das, dass ich da Feedback bekomme oder ist mir das komplett egal? Hat das irgendwie eine Auswirkung darauf? Und Übung macht den Meister, wie in jedem anderen Beruf auch. Ne? Und die meisten Sachen lernt man einfach, während man sie tut, also während man die Aufgaben gestellt bekommt, entwickelt man sich weiter.
Ja. Hast du einfach, sage ich mal, ein dickes Fell entwickelt irgendwann? Oder ist es halt einfach dadurch, dass das irgendwie so ein bisschen normal geworden ist, dass jemand auch mal was Blödes sagt? Ich finde ja sowieso immer, das sagt mehr aus über die Person als über dich wahrscheinlich selber. Aber sich das zu sagen, ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ne? Immer wieder sich das zu sagen, bis es dann halt nicht mehr tief geht. Oder gibt es da irgendwas, du sagst, ja, das hilft mir?
Also manche Sachen verletzen einen natürlich nach wie vor. Man ist ja trotzdem ein ganz normaler Mensch. Das vergessen auch mal viele, ne? Dass man ein ganz normaler Mensch ist, wie alle anderen auch. Aber es gibt gewisse Dinge, die gehen mir nicht mehr so nah. Ne? Weil ich mir denke, so, okay, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie ich bin. Und das ist das Wichtigste, dass ich das weiß und auch meine Familie und Freunde. Und wenn Leute, die mich gar nicht kennen, die mich nur online kennen, über ein paar Sekunden oder Minuten am Tag von dem, was ich zeige oder was sie meinen, zu wissen über mich, ihre Meinung haben, dann ist das okay und das ist deren Meinung, das sagt nichts über mich aus als Menschen. So, ne? Und ich glaube, das lernt man aber erst und das ist ein sehr langer Prozess und da habe ich auch lange für gebraucht und es gibt immer noch Momente, wenn zum Beispiel irgendjemand, angenommen meinen Freund oder meinen Verlobten angreift oder irgendwas über ihn sagt oder meine Familie, dann bin ich auch so auch typisch so rein raus und dann fällt mir das schon sehr schwer, da irgendwie nichts zu sagen. Aber ich habe gelernt, auch wirklich dieses nur mal so eine Nacht drüber schlafen, das hilft schon echt gut. Also wenn man irgendwie auch mal kritisches Feedback bekommt, vielleicht einfach mal durchatmen, das sacken lassen, vielleicht auch mal eine halbe Stunde was anderes machen und dann wieder zurückkommen und sich überlegen, okay, bin ich immer noch aufgeladen, tut es irgendwas an mir? Und was ich auch sagen muss, ich habe irgendwann auch gemerkt, dass Kritik auch echt helfen kann. Also ich bin dann auch gerne mit Leuten im Austausch, auch wenn die sagen, hey, das machst du nicht cool bei dir, Lisa, oder das ist irgendwie nicht so. Dann versuche ich immer mit denen zu diskutieren oder zu reden und zu verstehen, warum sie das denn so sehen. Ja. Und manchmal stimme ich denen dann auch zu, sage so, hey, voll interessant, dass du es mal so aus deiner Sichtweise erzählt hast. Stimmt, da gebe ich dir sogar recht. Oder ich sage so, du, sorry, ich sehe das komplett anders und ich bleibe dabei und das bin ich. Und das ist für mich, ne, das gehört dazu. Ja. Aber ja, also es kann wirklich helfen, da auch mal zuzuhören, aber oft sind es ja auch Sachen, die wirklich nichts mit dir selber zu tun haben. Ne? Die sind, da wollen die Leute einfach negativ sein.
Oder haben einfach wieder viel zu viel Zeit.
Ja, das auch. Das denke ich mir halt immer. Ich denke mir immer so, wenn die Person diese Zeit in ihr eigenes Unternehmen zum Beispiel investieren würde oder in ihre Zukunft oder ihr eigenes Leben, dann würde es viel mehr glückliche Menschen und erfolgreiche Menschen geben.
Definitiv, ja. Aber ich kann auch nur sagen, es lohnt sich ja auch auf der anderen Seite, das einfach in Kauf zu nehmen. Es gibt so viele positive Aspekte.
Ja.
Bei mir ist es ja auch so, dass ich meine Kunden halt auch viel über Instagram, Podcast gewinne. Und das ist natürlich toll, ne, wenn sich dadurch ein Unternehmen aufbauen kann, dadurch, dass du präsent bist auf Social Media. Deswegen sage ich auch immer allen, haltet durch. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist so das Ding, um Reichweite aufzubauen? Und ist Reichweite überhaupt nötig? Weil im Moment kriege ich auch von jeder Seite zu hören, so, oh, meine Follower nehmen ab und so. Und dann denke ich auch immer so, ja, das ist natürlich wahrscheinlich für dich, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es bei dir wächst es wahrscheinlich, ne? Aber du machst dir bestimmt auch manchmal Gedanken, ne? So, boah, wie kriege ich die noch größer? Und bei uns ist es zum Beispiel in dem Kontext Startup und jemand macht sich selbstständig, sage ich immer, vielleicht brauchst du gar nicht die Riesenreichweite, dann guck dir die Leute, die du hast, halt an. Ne? Wie ist das bei dir und was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die sagen, hey, ich möchte aber noch mehr Menschen erreichen?
Ja, also ich glaube, ich bin auch echt so ein Ausnahmefall im Sinne von, weil ich es einfach schon so lange mache und mir wirklich Leute, eben habe ich ja erzählt, seit 2013 und teilweise schon seit 2012 oder 2010 folgen und es sind echt so viele, also ich würde sagen, ein Großteil, wirklich weit über die Hälfte, ist schon seit teilweise 4 bis 7 Jahren dabei und die haben wirklich so ne, diese Entwicklung mitbekommen von der, sag ich mal, Studentin, die auch super wenig Geld zur Verfügung hatte, ne, und dann fertig mit dem Studium, dann nach L.A. gezogen und so verschiedene Themen und dann war ich immer Single und habe über die Männerprobleme geredet, auf einmal habe ich dann einen Freund gefunden, einen Verlobten, so, ne, also bei mir sind es echt viele, die so schon ganz lange dabei sind, dafür wachse ich aber auch nicht mehr schnell. Also früher bin ich auch viel mehr und viel schneller gewachsen und mittlerweile habe ich eher so eine ältere Zielgruppe, die mir auch schon lange folgt. Dafür kommen vielleicht nicht mehr so viele neue dazu, wie bei anderen. Aber ich persönlich finde das auch gar nicht schlimm. Also klar, man hat auch mal Momente, wo man sagt, oh Mann, ich wachse nicht und andere wachsen schon noch und wieso nicht. Aber ich habe echt gemerkt, auch von den Firmen zum Beispiel, jetzt auch von der Nachfrage her, also Follower haben tatsächlich relativ wenig Aussagekraft in dem Sinne. Ne? Also ich kenne echt viele, die haben deutlich mehr Follower als ich und ich weiß, dass ich trotzdem eine stärkere Community habe. Und das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger. Also Community ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Und du kannst eine heftige Community mit 2000 Leuten haben oder 500, wenn 500 von diesen Menschen sich genau für dein Thema interessieren und genau für deine Nische, in dem dein Job oder dein Startup oder dein Produkt ist, dann ist das so viel mehr wert als jemand, der 100 oder eine Million Follower hat, die aber aus der ganzen Welt von überall kommen und sich überhaupt nicht für diese Nische interessieren.
Mega. Hast du da vielleicht so 2, 3 Tipps, wo du sagst, Community-Aufbau, darauf kommt es an? Ist es dann Mehrwert in der Nische oder ist es wirklich Persönliches zu zeigen? Hast du da irgendwie Erfahrung gemacht?
Oder also ich glaube, Persönliches bringt immer extrem viel. Also die meisten wollen ein Gesicht oder eine Geschichte auch hinter einer Marke haben. Ne? Also es ist ja, vielleicht kennt man das auch von sich selber, können ja auch alle mal überlegen, so wem folgt ihr oder wen findest du interessant? Ne? Wo ist so dein Punkt, dass du sagst, ich folge jetzt dieser Person? Bei mir ist es zum Beispiel immer, wenn jemand Persönliches teilt, wenn ich etwas über die Person erfahre, wenn sie vielleicht Tipps teilt, ob es jetzt im weiß nicht, Kochbereich, ne, irgendwie Backvideos oder persönliche Sachen mit so ist meine Haut rein geworden oder so habe ich abgenommen oder weiß ich nicht, ne, das sind irgendwie meine Anziehtipps, so sieht man einen Schrank aus, was auch immer einen interessiert oder in welchem Bereich das geht oder so verdient man mehr Geld, wie auch immer. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger und Persönlichkeit definitiv und Videos. Also ganz viele haben ja immer total Angst, sich selber auch zu zeigen und wollen gar nicht so gerne in den Vordergrund, aber um eine Marke aufzubauen, muss man natürlich irgendwie auch so ein bisschen Marketing betreiben und vielleicht auch selber oder jemanden haben, der da so hintersteht, ein bisschen was erklärt und erzählt. Und ich rate immer allen, wirklich Stories zu machen. Und bei mir ist auch, ich poste es natürlich auch in meinem Feed auf Instagram, aber meine Stories ist eigentlich das, was die meisten schauen, wo die Leute auch echt sagen, die können nicht lang genug sein, auch wenn die schon oben ganz, ganz klein die Striche sind. Also ich mache immer eher sehr lange Stories, sehr ausführliche. Die Menschen wissen auch sehr viel über mich, weil ich sehr viel teile. Das muss man nicht unbedingt. Mhm. Also wenn man nicht der Typ ist, muss man das nicht. Aber ich finde es schon wichtig, so einen persönlichen Aspekt mit reinzubringen.
Ja, mega.
Und Regelmäßigkeit natürlich. Also wenn man jetzt irgendwie nur einmal die Woche postet, dann kann man auch nicht erwarten, dass Leute einem da folgen. Weil ich bin auch so, ich entfolge auch Leuten. Wenn da gar nichts mehr passiert und ich das Gefühl habe, okay, da kommen weder Stories noch neue Postings, warum soll ich denen dann folgen, ne, wenn die einmal im Monat was posten?
Ja. Ja, wie oft postest du tatsächlich? Jeden Tag?
Oder? Auf Stories immer. Also es gibt keinen Tag, wo es keine Story gibt, definitiv. Ja. Postings im Feed auch nicht mehr jeden Tag. Ich versuche es, aber natürlich jetzt auch Corona-Zeit hatte ich auch nicht so viele Möglichkeiten rauszugehen oder hatte dann auch anderen Fokus. Aber ja, ich versuche so jeden zweiten Tag auf dem Feed und Story jeden Tag.
Ja, ach, das hilft sehr, weil ich wirklich denke, dass Gründerinnen und Gründer ja auch total interessant sind. Ne? Also wenn ich mich selbst neben Menschen da, also ob ich das ja. So, ne? Neben Menschen auf meinem Weg mit, ist immer, immer toll. Die meisten haben halt nur irgendwie die Stimme im Kopf, die sagt, ganz ehrlich, mach das nicht, wen interessiert das denn? Ja. Aber das hat jetzt auch nochmal richtig Mut gemacht. Danke, Lisa. Nee.
Gerne, das ist wirklich immer dieser Satz, das interessiert doch niemand. Ich so, nein, das interessiert total, weil die Leute gehen immer von sich selber aus und denken immer so, weil man ja selber schon alles weiß über sich oder das Unternehmen, das Produkt. Ne? Aber ihr müsst oder man muss überlegen, ganz viele Menschen haben keine Ahnung und finden dann auch vielleicht gerade die Nische total interessant. Also ich finde es selber auch mal total spannend, von anderen Menschen so zu erzählen, warum sie zum Beispiel sich für das Projekt entschieden haben. Ne? Warum hast du das und das gegründet? So, warum steckt dein Herz da so drin? Ne? Was steht dahinter? Ja. Und das interessiert eigentlich super viele Menschen. Und ich finde auch, das gibt der ganzen Marke oder diesem ganzen Projekt dann meistens nochmal eine ganz schöne, ja, so ein Tiefgrund, wo man sagt so, hey, damit kann ich mich identifizieren, das finde ich auch, oder krass, die gleiche Geschichte, oder wenn jemand auch vielleicht schlimme Dinge erlebt hat und daraus dann aber Kraft gesaugt hat und dann sagt, hey, ich möchte jetzt aber anderen helfen und das ist der Grund zum Beispiel, ist natürlich eine tolle Geschichte, das sollte man auf jeden Fall irgendwie auch mal kommunizieren und ich kenne das aber auch, dass das ganz viel immer ganz, ganz schwer fällt am Anfang, sich da selber so auch in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Aber auch Luisa hat mal klein angefangen, deswegen Leute da draußen, legt los, werdet sichtbar. Also ich fand es auch am Anfang total ungewohnt, so Sprechstories zu machen und auch heute manchmal gibt es noch so einen Moment, wo ich auch sage, so mitten auf der Straße, ob das jetzt so cool ist. Ja. auch das, ne, ist alles eine Übung. Also vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen Mut gemacht hast, Luisa. Erzähl mir noch mal ganz kurz, beziehungsweise das ist meine Endfrage. Und ich weiß, dein Podcast heißt ja auch Everything Happens for a Reason. Ist es eine Theorie, die du hast, die du selber aufgestellt hast? Kannst du dazu ganz kurz was sagen? Weil das passt gut zu diesem Satz, den ich immer sage. Und dann kannst du im selben Zug hier vielleicht die Frage beantworten, warum bist du Unternehmerin, nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin deines eigenen Lebens?
Mhm. Genau, also das heißt, die Eva-Theorie, das ist abgekürzt für Everything Happens for a Reason, weil das wirklich jetzt schon, ja, seit fast oder eigentlich über 10 Jahren so mein Lebensmotto ist. Das hat angefangen damals, als ich tatsächlich aus Hamburg nach München gezogen bin für ein Praktikum bei einer PR-Agentur. Das war wirklich so mein Traumpraktikum, es war alles perfekt. Und ich war da irgendwie 5 Tage oder so oder eine knappe Woche. Und dann wurde ich morgens ins Büro gerufen und dann wurde mir quasi gesagt, dass ich gehen muss, also dass ich gekündigt werde, weil die nur eine Praktikantin haben können und ich war halt die zweite Praktikantin und zwar schon klassisch studieren möchte und nicht länger bleiben kann. Und dann, ja, wurde ich quasi nach irgendwie nach 1,5 Wochen oder so gekündigt. Mhm. Und für mich war das so Weltuntergang, weil damals war ich 19 und es war so mein Traum und ich bin nach München gezogen, kannte niemanden, habe mir gerade eine Wohnung angeschaut. Und dann habe ich damals irgendwie auch auf Facebook dann so geschrieben, oh, ja, scheiße, Job verloren. Und hat mir einen, ich war den Tag vorher auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest mit der Firma und hatte dort jemanden kennengelernt und mit ihm geredet, dass ich jetzt in einer PR-Agentur arbeite. Also, ah, toll, ich kenne da auch jemanden, zwei Freunde von mir haben eine Agentur, wenn du mal irgendwie, ne, was brauchst, sag Bescheid. Haben Kontakte ausgetauscht, auf Facebook uns connected und am nächsten Tag hat er meinen Status gelesen und meinte so, hey, was ist denn los? Du hast doch gestern noch erzählt, dass du so happy bist. Habe ich ihm das erzählt. Also, du pass auf, ich habe dir doch gesagt, hier, ruf mal die und die an. Vielleicht suchen die ja gerade jemanden.
Ja.
Und wir waren am Dienstag auf der Wiesn, am Mittwoch wurde ich gekündigt, am Freitag hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei der anderen Agentur und am nächsten Montag habe ich angefangen und quasi dort einen Praktikumsjob bekommen. Und während diesem Praktikum habe ich meinen Blog gestartet, Style Roulette damals, und bin ja durch diesen, wenn ich den Blog nicht gestartet hätte, wenn ich quasi nicht gefeuert worden wäre, wäre das niemals gekommen. Dann wäre ich wahrscheinlich niemals jetzt hier, wo ich bin, oder sehr sicher. Und das ist für mich so, everything happens for a reason. Alles hat einen Grund, auch wenn du denkst, dass es gerade total scheiße läuft oder dir ein Riesenstein in den Weg gelegt wird und du überhaupt keine Aussicht hast und nicht weißt, warum das jetzt gerade dir passiert, ne? Warum gerade wieder ich so? Oft sieht man das natürlich nicht in dem Moment, aber dann im Rückblick. Also oft öffnet sich eine neue Tür dadurch, man lernt vielleicht neue Leute kennen, kommt eine neue Möglichkeit, die man sonst nie wahrgenommen hätte. Und das ist für mich einfach dieser Grund, dass wenn man alles in seiner Macht Stehende tut, um eine Situation positiv zu beeinflussen und zu ändern, aber auch loslässt, weil man merkt, ich kann nichts mehr ändern und jetzt muss das Schicksal quasi entscheiden.
Ja, das ist cool. Und das macht dich total zur Unternehmerin deines eigenen Lebens, eben nicht immer zu sagen so, oh, warum passiert mir das? Ich bin irgendwie ein Opfer meiner Umstände. In dem Sinne ist es sogar quasi das so zu sehen, hey, das ist gerade ein Geschenk und das wird einen Sinn haben und irgendwann werde ich es verstehen, auch wenn es im Moment halt wahrscheinlich scheiße wehtut. Aber richtig cool, mega. Das heißt, wir finden dich, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich kenne Luisa noch gar nicht, das kann ja auch sein.
Ja,
du musst sie auf jeden Fall folgen und zu ihrem Wachstum beitragen. Hier in den Insights. Dann gehen meine Follower, also meine Zuhörerinnen und Zuhörer, auf deine Insta-Page natürlich und können sich den Podcast anhören. Hast du sonst noch irgendwas, wo wir dich finden können? Dann packe ich das alles auch in die Shownotes.
Ja, gerne. Ja, also gerne auf Instagram, auch bei DMs antworte ich eigentlich immer, das ist auch so, da bin ich für bekannt, dass ich da eigentlich versuche, immer darauf zu antworten, weil mir das auch total wichtig ist, dieser Austausch. Mhm. Wenn es Fragen gibt, natürlich sonst auch gerne per E-Mail, die kann ich dir auch noch geben, luisa@style-roulette.com oder aber auch auf dem Podcast, wenn man jetzt noch mehr hören möchte quasi, auch vielleicht in den Eva-Bereich, dann auf die Eva-Theorie Everything Happens for a Reason, die gibt es auf allen gängigen Podcast-Wegen.
Und dann machst du Solo-Folgen und Interviews, ne?
Da hattest genau, du ich mache beides, ja.
Ja, cool. Ja. Sehr schön. Mega, Luisa, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Und
ja, total.
Ich verlinke alles und bin echt happy, dass wir mal, also es ist wirklich, ne, bunt gemischt bei mir im Startup-Schule-Podcast. Es ist gar nicht so, dass nur so klassisches Startup-Gründer- und Gründer-Interview, sondern eben auch Menschen, die einfach was aufgebaut haben, die irgendeine interessante Geschichte zu erzählen haben. Und ja, das hat mich bei dir total beeindruckt. Also vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, danke, richtig cool. Finde ich auch eine tolle Aktion. Das werde ich auf jeden Fall auch mal privat nochmal ein paar Leuten weiterempfehlen, weil ich kenne natürlich auch einige, die was anfangen möchten und dann braucht man auch so ein bisschen Motivation am Anfang.
Definitiv. Danke, Luisa.